Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Patrick.
Hallo zusammen.
Ich bin der Daniel und wir befinden uns in den Gewölben von Dungeon Crawl Classics. Heute wollen wir uns anschauen, was ein Dieb und ein Halbling so können. Und die erste Frage ist natürlich, warum besprechen wir Diebe und Halblinge gleichzeitig?
Weil wir eine gleiche Situation haben wie zum Beispiel beim Krieger und dem Zwerg. Das heißt, der Halbling benutzt bestimmte Regelmechanismen vom Dieb. Und damit wir die nicht beim nächsten Mal dann wieder komplett neu aufdröseln müssen, machen wir das in einem Abwasch.
Wenn man sich an den Hobbit erinnert, da war Bilbo Beutlin ja auch als Dieb eingestellt für die Gruppe von Zwergen. Und daraus hat sich so ein bisschen das Konzept entwickelt, denke ich, bei Dungeon Crawl Classics. Wir werden uns aber zuerst mit dem Dieb beschäftigen, denn der ist ein bisschen umfangreicher, der hat nämlich seine Diebesfertigkeiten. Aber da stellt sich natürlich auch hier wieder die Frage, was ist so ein Dieb? Ist das eher so ein grober, feiger Schläger oder ist das ein geschickter Fassadenkletterer oder ein Taschendieb? Was haben wir hier für Auswahlmöglichkeiten und wie ist die Gesinnung da interessanterweise eingearbeitet?
Das finde ich beim Lesen den interessanten Aspekt. Also all das, was du gesagt hast, kann ein Dieb sein. Auch der Attentäter, der im Dunkeln auf sein Opfer wartet, passt eben genauso da rein wie der Schläger, der auf den nächsten Bürger wartet, um ihm seine paar Kreuze abzunehmen, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber seine paar Kupfermünzen. Die Gesinnung ist hier nicht so nach dem Motto, bist du Robin Hood oder der finstere Schläger, sondern beschreibt eher, was der Hintergrund und die Einordnung des Diebes ist. Also ein rechtschaffender Charakter ist in dem Sinne rechtschaffend, dass er in Form irgendeiner Hierarchie sich bewegt. Also er hat eine Bande, irgendeine Gilde, in der er arbeitet, für die er arbeitet und ist dort eingebunden, während chaotische Diebe eher unabhängigere darstellen, die eben als Einzeltäter unterwegs sind. Das kann eben der Attentäter sein, das kann aber auch irgendwie ein Soziopath sein oder sowas. Und die Neutralen sind, ich glaube später beim Pfad sind es die Betrüger, hier steht es dann auch als Doppelagenten. Das heißt, die sind in irgendeiner Struktur drin, aber eigentlich nicht wirklich oder sie betrügen diese Struktur. Also der Haushälter, der für seinen Herrn arbeitet, aber nachts irgendwie Dinge entwendet oder dafür sorgt, dass Leute dort reinkommen können oder Spione, sowas in der Richtung, sind neutrale Diebe.
Ich fand interessant bei den rechtschaffenden Dieben, dass so dieses typische organisierte Verbrechen, was sich in einer Stadt breit gemacht hat. Das ist dann die typische Diebesgilde oder die Bettlergilde oder irgendwie sowas, die dann dafür sorgt, dass das Verbrechen zwar stattfindet, aber in geordneten Bahnen stattfindet, könnte man sagen.
Genau. Was das Ganze noch interessanter macht, ist, und da kommen wir vielleicht direkt zu den Diebesfertigkeiten, ist, dass das praktisch spielerische Auswirkungen hat. Also nicht nur für die Hintergrundstory, die man hat oder für den Spielabend in die Einbindung, also was der Spielleiter vielleicht irgendwie aufgreifen kann, sondern es macht eben einen Unterschied, ob man ein Einzelkämpfer ist oder ob man eingebunden ist in eine Organisation. Und das sind dann eben verschiedene Boni, die man bekommt auf die typischen Diebesfertigkeiten vom Fallen entdecken bis zum hinterhältigen Angriff.
Vielleicht lohnt es sich schon jetzt einmal, sich mit den Diebesfertigkeiten zu beschäftigen, die ja den größten Raum hier einnehmen innerhalb des Kapitels. Also wir haben viele verschiedene Fertigkeiten. Ich gehe einmal kurz die Liste durch und dann gehen wir sie im Detail durch. Also wir haben einmal den hinterhältigen Angriff. Dann können wir lautlos schleichen als Dieb. Wir können uns im Schatten verstecken. Wir haben den Taschendiebstahl, Fassaden klettern, Schlösser knacken, Fallen entdecken und entschärfen. Wir könnten Dokumente fälschen, verkleiden, Sprachen lesen, Gift mischen und natürlich können wir auch einen Zauberspruch von einer Schriftrolle wirken. Jetzt gucken wir uns die ganzen Sachen etwas genauer an und legen vielleicht den Fokus auf das eine oder andere etwas stärker, aber werfen wir zuerst mal einen Blick auf den hinterhältigen Angriff.
Den kennt man ja, ist auch aus anderen Systemen und hier ist es eben genauso, wenn man von hinten angreift, dass der Gegner irgendwie arglos ist, dann kriegt man den Bonus eben auf den Angriffswurf und wenn das gelingt, kriegt man auch automatisch einen kritischen Treffer und kann auf der Crit-Tabelle würfeln.
Bei der Crit-Tabelle ist es eben ganz interessant, dass die höheren Ergebnisse immer damit zu tun haben, dass der Gegner entweder bewusstlos ist oder vielleicht sogar sofort stirbt oder geblendet wird oder sowas, also dass er seinen Angreifer dann anschließend nicht mehr verfolgen kann oder so. Das ist schon ganz klug gemacht. Also dadurch wird im Grunde die kritische Tabelle sehr wichtig und die ist eben auch dann speziell für Diebe eben zusammengebaut.
Es gibt noch, je nachdem mit welcher Waffe das macht, vielleicht einen Bonus. Man kann sich vorstellen, mit einer Zweihand-Axt, ich glaube, die kann der Dieb nicht führen, aber einfach fürs Bild ist es deutlich schwieriger, einen hinterhältigen Angriff zu machen, als vielleicht mit einem Dolch. Und häufig ist es eben verbunden mit zwei anderen Diebesfertigkeiten, zu denen wir jetzt kommen, nämlich dem Schleichen und dem sich im Schatten verstecken.
Bei beiden gilt im Grunde genommen, dass man niemals einen vergleichenden Wurf machen muss. Also wir kennen das vielleicht von anderen Spielen, wo man dann prüft, okay, ich möchte lautlos schleichen, dann muss der Wachposten prüfen, ob er seinen Lauschenwurf schafft oder sowas. Das gibt's hier nicht. Hier wird ein Wurf gemacht, egal ob du lautlos schleichen möchtest oder dich im Schatten verstecken möchtest als Dieb, du machst einen Wurf. Und je nachdem, wie kompliziert das ist, ist der Schwierigkeitsgrad anders. Das heißt also, wenn ich mich auf einer steinigen Oberfläche bewege, um lautlos hin und her zu schleichen, ist das ein Schwierigkeitsgrad von 10. Wenn ich mich auf Gras oder auf Teppich bewege, dann ist es nur noch ein Schwierigkeitsgrad von 5. Oder wenn ich mich durch Wasser bewege, ist es ein Schwierigkeitsgrad von 20. Gleiches gilt im Grunde im Schatten verstecken. Heißt also, wenn es ohnehin ziemlich schattig ist, ziemlich dunkel ist in der Gasse, dann ist es schon mit einem Schwierigkeitsgrad von 5 geschafft. Wenn ich mich aber bei gleißem Sonnenlicht mit wenig Deckung verstecken möchte, dann ist es ein Schwierigkeitsgrad von 20. Gelingt das aber, ist es geschafft. Dann kann den Dieb tatsächlich auch niemand mehr entdecken und vielleicht kann ihn dann ein Halbgott noch irgendwie sehen, aber ansonsten ist es dann dem Dieb gelungen, sich zu verbergen.
Kann ein sehr überraschendes Element sein, wenn das immer klappt und plötzlich ein NSC einen dann anblickt und entdeckt, dann weiß man, man hat ein größeres Problem.
Genauso startet das Computerspiel Dark Project. Hast du das mal gespielt?
Ich glaube nur sehr gut, das ist so uralt, ne?
Ja, genau, wo du ein Dieb spielst, Garrett und der klaut auf dem Marktplatz und dann sieht er aber einen Hüter und den kann man normalerweise nicht sehen und das ist schon dann ein Indiz dafür, dass der Dieb auch eine gewisse Fertigkeit hatte.
Ja, ich mochte nie gut. So Schleichspiele am
Echt Computer, nicht?
Aber wir schweifen ab. Genau. Interessant oder vielleicht generell vorzumerken, weil das immer wieder kommt, diese Schwierigkeitsgrade sind aber eigentlich relativ simpel zu merken, hatte ich den Eindruck. Wie gesagt, wir kommen ja gleich nochmal auf den einen oder anderen, weil 10 ist immer so der Normalzustand und 5 ist dann, wenn es deutlich leichter ist und alles, was dann darüber hinausgeht, sind dann etwas schwierigere Situationen. Und es zeigt auch, ein Dieb kann wirklich was. Das ist mir gerade beim Schattenverstecken aufgefallen. Schwierigkeitsgrad von 5, um sich in der Nacht irgendwo zu verstecken, das ist ja quasi geschenkt. Mit ein bisschen einer richtigen Ausrichtung als Dieb kann man eigentlich schon sich nicht in der Nacht gut verstecken können. Also sind so schon 25% Chance, das zu schaffen. Und es zeigt einfach, die sind dafür gemacht und die sollen das in der Situation dann auch tun können, ohne dass da riesige Hürden auf einen zukommen.
Gleiches gilt im Grunde dann auch für das Fassadenklettern, das Schlossknacken oder die Falle entdecken und entschärfen. Die verlaufen alle ähnlich. Das sind ähnliche Schwierigkeitsgrade, mit denen wir es zu tun haben. Das heißt also, wenn wir ein sehr gut konstruiertes Schloss haben, dass man knacken möchte, dann ist es schon ein Schwierigkeitsgrad von 20. Aber es kann eben auch sein, dass ein Schloss noch viel besser ist, also es von einem meisterhaften Mechanikus zusammengebaut wurde oder so. Dann könnte es sogar sein, dass es 25 oder mehr hat als Schwierigkeitsgrad.
Auch beim Taschendiebstahl ist es ähnlich. Da geht es eben darum, Gegenstände aus Taschen zu klauen, aber auch Kartentricks, kleinere magische Tricks oder sowas. Also so ein bisschen, ja, Illusion hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber sowas in der Richtung gehört ein bisschen mit dazu. Und beim Diebstahl ist es, wenn jemand völlig nichtsahnd durch die Straßen zieht, ihm dann etwas daraus zu stehlen, ist deutlich einfacher, ist eben die 5. Wenn dagegen jemand sehr erpicht darauf ist, das zu bewachen, dann hat man es eben mit einer 20 zu tun.
Aber je nachdem, was für ein Dieb man so ist, hat man natürlich auch andere Fähigkeiten, die man einsetzen möchte. Zum Beispiel könnte man anfangen, Dokumente zu fälschen, um irgendwie was besonders Wichtiges vorzutäuschen. Hier benötigst du natürlich auch ein bisschen Ausrüstung und je nach Komplexität wechselt da auch der Schwierigkeitsgrad. Du kannst dich als Dieb auch verkleiden. Das bedeutet, dass du eben deine Gesichtsmerkmale verändern kannst. Das ist dann relativ einfach. Aber wenn du eben ein sehr bestimmtes Ziel nachahmen möchtest, wie zum Beispiel den Ehepartner oder sowas von jemandem, dann ist das schon sehr schwierig und das braucht dann einen Schwierigkeitsgrad von 20, den man knacken muss.
Und es ist auch nicht so einfach, sich Gift zu mischen oder es auf Waffen und Ähnliches anzubringen. Auch da muss man immer einen Wurf machen, der sich jetzt weniger damit beschäftigt, ob man das Gift nun angemischt bekommt oder Ähnliches, sondern vor allen Dingen, ob man sich nicht aus Versehen irgendwie selbst vergiftet. Das heißt, diesen Wurf muss man eben zum Beispiel machen, wenn man das Gift auf einer Klinge oder anderen Oberflächen aufbringen will. Was das Ganze auch ein bisschen riskant macht, ist die Situation, wenn man einen Patzer würfelt, dann vergiftet man sich bei einem Angriff eben auch selbst.
Und schließlich gibt es noch die Fertigkeit, dass ein Dieb auch einen Zauberspruch von einer Schriftrolle wirken kann. Das kennen wir ein bisschen aus Fritz Leibers Geschichten rund um Pfaffert und den grauen Mausling oder auch von alten Fassungen von D&D. Der Dieb kann einen Zauber sprechen, muss allerdings dafür den Würfeltyp wählen, der in seiner Liste angegeben ist. Das ist je nachdem, welche Gesinnung man hat, ein bisschen unterschiedlich. Ein neutraler Dieb ist beispielsweise da geschickter, der fängt schon mit einem W12 an auf Stufe 1, während der Rechtschaffene und der chaotische Dieb nur mit einem W10 anfangen. Und dementsprechend bewegt sich das dann weiter.
Vielleicht nochmal generell zu den Fähigkeiten. Du hattest gerade schon die Werkzeuge angesprochen bei der Urkunde. Die braucht man natürlich auch für Schlösser knacken und Fallen zu entschärfen. Also für solche Sachen auch. Da gibt es eben das Diebeswerkzeug. Das muss man sich dann auf Stufe 1 vielleicht noch besorgen, wenn man es nicht auf Stufe 0 irgendwie schon gefunden hat. Und ansonsten ist es eben der übliche Probenwurf, den man macht. Man kriegt einen entsprechenden Modifikator dazu. Das hängt eben so ein bisschen von der Art der Diebesfertigkeit ab. Also bei der einen ist es vielleicht eben eher die Geschicklichkeit, aber es kann eben auch mal Intelligenz oder Persönlichkeit sein.
Und jeder Dieb kann eben jede Fertigkeit einsetzen. Es ist nur je nach Gesinnung unterschiedlich, wie gut ich das kann. Wir können das mal als Beispiel machen. Der hinterhältige Angriff, den kann zum Beispiel ein chaotischer Dieb mit +3 auf Stufe 1 schon einsetzen. Ein neutraler Dieb kann das nur mit +0 und der Rechtschaffende mit +1. Und je nachdem, welche Gesinnung man eben verfolgt, wie du ja schon vorhin gesagt hast, kann man andere Sachen ein bisschen besser als eine andere Gesinnung. Finde ich eigentlich ganz schön gemacht, weil die Gesinnung hier dann eben auch handfeste spieltechnische Vor- oder Nachteile hat, beziehungsweise dem Dieb ein bisschen mehr Farbe verleiht.
Was alle Diebe ebenfalls können, ist Rotwelsch sprechen. Das ist eine geheime Sprache, die eben nur Diebe sprechen können. Man darf sie auch niemandem anderen beibringen. Das wäre ein Todesurteil, das ist sozusagen das Berufsgeheimnis dieser Diebe, die das so in Gemeinsprache einbauen können und sich so auch untereinander erkennen können.
Ansonsten noch ein paar Kennwerte. Der Dieb beginnt mit 1-6 Trefferpunkten. Die bekommt er auch auf jeder Stufe. Der kann mit einem Totschläger, Blasrohr, Armbrust, Kurzschwert, Schleuder und Stab umgehen. Und sie sind sehr sorgfältig in der Wahl ihrer Rüstung, da natürlich der Einsatz von einer schweren Rüstung sie beeinträchtigen kann. Heißt also eher eine leichte Rüstung tragen, wenn man eine Diebeskarriere verfolgen möchte. Aktion führt der Dieb dann mit einem W20 durch und auf Stufe 6 erhält er dann einen zweiten Aktionswürfel hinzu. Das wäre dann der W14 und der steigert sich dann auch im Laufe der Zeit bis zur Stufe 10 auf einen zweiten W20. Allerdings hat der Dieb noch eine Besonderheit, nämlich das Glück. Und das ist eigentlich der neben der Gesinnung wahrscheinlich interessanteste Wert, den der Dieb hat. Denn das Glück funktioniert bei dem Dieb nämlich anders als bei den anderen Klassen.
Genau, der Dieb verbrennt sein Glück nämlich etwas effektiver als andere Klassen das tun. Bei denen ist es ja so, wenn man eine Probe verbessern will, kann man einen Punkt Glück ausgeben und die Probe ist dann eben auch um einen Punkt besser. Beim Dieb ist es so, dass man dafür einen Würfel bekommt, der eben pro Glückspunkt, den man verbrennt, gewürfelt wird. Das ist auf Stufe 1 ein W3 und geht dann eben bis zum W16 hoch auf Stufe 10 und macht das dadurch schon ja sehr viel mächtiger. Das heißt, für 2 Punkte Glück kriegt man ganz am Anfang schon 2W3 dazu.
Genau. Und während alle anderen Klassen außer Dieb und Halbling Glück verbrennen und das nur sehr schwer wieder zurückbekommen können, regeneriert sich das beim Dieb automatisch über Nacht. Und zwar jede Nacht, in der man ruht, bekommt man eben pro Stufe einen Glückspunkt zurück.
Genau, also auf Stufe 2 Punkte pro Nacht.
Das kann natürlich nicht über den normalen Wert sich hinaus steigern. Allerdings ist das schon ein sehr großer Vorteil, den der Dieb hat. Denn Glück ist wahnsinnig wichtig innerhalb des Spiels.
Ja, und vor allen Dingen kann man sorgloser damit umgehen.
Vor allen Dingen kann man noch viel sorgloser damit umgehen, wenn man einen Halbling in seiner Gruppe hat.
Genau, weil ein Halbling in einer Gruppe ist Glücksbringer. Und wenn wir ein Halbling sagen, dann meinen wir ein Halbling. Es kann in einer Gruppe nur einen Glücksbringer geben. Und das ist besonders interessant, weil ein Halbling kann sein Glück nicht nur für sich verbrennen und nutzen, sondern auch für einen Verbündeten. Der muss sich in der Nähe befinden, man muss ihn sehen können. Aber dann kann man eigenes Glück aufbringen, um den anderen, auch während er am Zug ist, dann zu unterstützen und dem den entsprechenden Vorteil zu geben. Das ist schon mal nicht schlecht, so kommt die ganze Gruppe ein bisschen stärker voran.
Ja, und dann kann natürlich, wenn man als Halbling einen Punkt Glück ausgibt, nicht nur +1 kriegen, sondern +2. Also das heißt, man bekommt tatsächlich einen Bonus von +2 auf seinen Wurf und den bekommt der Verbündete eigentlich auch. Das bedeutet aber natürlich auch, der Halbling verbrennt ordentlich Glück, der ist sozusagen die Glücksbatterie der Gruppe. Aber das Tolle ist, der kann nämlich sein Glück auch regenerieren über Nacht. Das heißt, jedes Mal, wenn er sich ausruht, bekommt er ebenfalls sein Glück zurück und kann das natürlich auch nicht über seinen normalen Wert steigern. Aber auch hier, wenn man lang genug ruht, dann kann der Halbling auch wieder reichlich Glück ausgeben, um seine Verbündeten zu unterstützen.
Zu dieser positiven Grundstimmung, die so ein Halbling damit in die Gruppe bringt, gehört dann natürlich auch, dass Halblinge eigentlich nie neutral oder chaotisch sind. Halblinge sind gut, sie schätzen die Gemeinschaft, Familie, Verwandtschaft, Freundschaft und darum spielt die Gesinnung hier keine Rolle, aber sie haben trotzdem eine Besonderheit, was den Kampf angeht. Ist zwar kein hinterhältigen Angriff, aber sie können zweimal mit dem Dolch zustechen.
Ja, ich dachte nämlich eigentlich, das sagst du jetzt. Sie bringen diese positive Grundstimmung rein, weil sie übrigens auch mit zwei Waffen kämpfen. Das ist ihr Standardkampf. Sie lieben es, mit zwei Waffen zu kämpfen. Das ist irgendwie ganz schön, weil die Beschreibung des Halblings ist eben so, ja, das sind diese kleinen Personen, die leben in so einem Hügel und die haben gerne Gesellschaft zur Teestunde. Und das sind, wenn die aufs Abenteuer ausziehen, freuen die sich eigentlich auch schon wieder zurück zu sein. So fängt ja, das Ganze
zu
so
Gärtnern,
an.
Zu Gärtnern, Bier zu brauen.
Richtig, ne? So wie man das eben aus dem Herrn der Ringe kennt. Und dann liest man den Satz, Halblinge sind Meister im Kampf mit zwei Waffen. Okay, interessante Wendung, habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Und die können das tatsächlich verdammt gut. Wenn er mit zwei Waffen angreift, hat jeder seiner Aktionswürfel ist dann ein W16. Und das bedeutet natürlich, dass er zwei Angriffe in der Runde durchführen kann. Und mit einem W16 trifft man immer noch ganz gut. Vor allen Dingen, wenn man sein Glück verbrennen kann, um nochmal einen Bonus auf seinen Angriffswurf zu bekommen.
Dieser W16 ergibt sich daraus, dass der Halbling so gehandhabt wird, als hätte er eine Geschicklichkeit von 16, wenn er mit zwei Waffen kämpft. Wenn man eine höhere hat, läuft das Kämpfen noch besser. Das führt aber auch zu der kleinen, erstmal kosmetisch wirkenden Änderung, dass seine kritischen und automatischen Treffer bei einer 16 anstatt bei einer 20 auftreten.
Das ist ein heiß diskutiertes Thema in der Dungeons & Classics Community, weil wir hier natürlich dann mit anderen Wahrscheinlichkeiten zu tun haben. Ne? Das ist eine 16 auf eine W16 zu würfeln, ist etwas anders wahrscheinlich, als eine 20 auf einem W20 zu würfeln. Ich würde da jetzt erstmal nicht mehr weiter drauf eingehen. Das ist, wie gesagt, heiß diskutiert. Da gibt es Hausregeln zu und so weiter. Im Buch steht aber erstmal so, wie es ist. Das heißt, wenn ich eine 16 würfel auf meinem W16 als Halbling, dann habe ich einen kritischen Treffer.
Ja, aber tut mir leid. Halblinge sind Meister im Kampf mit zwei Waffen. Exakt. So ist das mit Meistern. Ja. Und es zeigt sich ja noch in einer anderen Geschichte. Auch der Patzer passiert nur dann, wenn beide würfeln eine 1 zeigen. Auch das ist ja schon was mit zwei 16-seitigen Würfeln jeweils eine 1, also gleichzeitig eine 1 zu würfeln, ist ja auch schon mal was. Anders als mit einem W20er eine 1 zu würfeln.
Ja, obwohl sie ja ein Meister natürlich zwei Waffen sind, haben sie natürlich auch noch ein paar kleinere andere Dinge, die wir nicht verheimlichen sollten. Obwohl sie gut kämpfen können, machen sie, wenn sie irgendwie einen Sprint hinlegen müssen, keine besonders gute Figur. Sie sind eben kleinwüchsig. Das bedeutet, sie haben im Gegensatz zu Menschen eine Bewegungsrate von 6 Metern anstatt 9 Meter. Allerdings ist es natürlich auch ganz praktisch, kleinwüchsig zu sein, denn sie haben eine Möglichkeit, gut hin und her zu schleichen. Das ist ihnen sozusagen gegeben.
Sie haben dort abhängig von der Stufe auch einen entsprechenden Bonus, der geht von +3 bis +15 und funktioniert ähnlich wie beim Dieb, die entsprechende Schleichenfertigkeit, nämlich es wird kein Gegenwurf gemacht, keine vergleichende Probe, sondern man macht einfach seinen Wurf und da ist so ein Bonus dann natürlich nicht schlecht.
Und schließlich ist es ihnen auch noch vergönnt, weil sie ja eben in Höhlen leben, die allerdings sehr freundlich eingerichtet sind, mit einem Sessel, einem Teppich, einer großen Küche und Speisekammer. Aber trotzdem können sie nur auf Kerzen zurückgreifen, denn sie haben Dunkelsicht. Das heißt, sie können im Dunkeln bis zu 9 Metern weit sehen. Das ist so ähnlich wie bei den Zwergen.
Sie können ihre Halblingssprache, die Gemeinsprache und eine weitere Sprache. Und das ist aber auch schon wieder sehr üblich, wie das mit den Sprachen hier bei ihnen abläuft.
Ja. Und ich denke, es ist für jede Gruppe ganz nützlich, einen Halbling dabei zu haben. Die Glücksbatterie ist wirklich sehr, sehr praktisch und kann oft dabei helfen, dem Tod von der Schippe zu springen.
Aber wie gesagt, wirklich nur einen. Ich weiß gar nicht, ob wir da genauer drauf eingegangen sind. Diesen Bonus kann es eben nur durch einen geben. Und das funktioniert auch nicht durch, wir teilen die Gruppe jetzt uns mal auf. Sondern wenn man die Gruppe teilt, was im Rollenspiel immer eine sehr gute Idee ist, dann hat nur der Teil, wo der Halbling dabei ist, den Glücksbringer dabei.
Aber das muss natürlich nicht bedeuten, dass man auf einen zweiten Halbling verzichtet. Lust hat, kann man natürlich auch einen zweiten Halbling in seine Gruppe packen. Aber von den Regeln her wäre das dann, glaube ich, auch zu merkwürdig. Dann kannst du nämlich wahnsinnig viel Glück verwenden. Wobei, fairerweise muss ich sagen, es gibt noch eine Variante von Glück. Mit dem Erscheinen des Langmaß-Settings wurden auch die Glücksregeln etwas variiert. Aber das gucken wir uns vielleicht in einer späteren Folge mal an. Ich glaube, dann haben wir den Halbling vorgestellt und auch den Dieb und können uns dann beim nächsten Mal mit der letzten Klasse beschäftigen, die noch verblieben ist, nämlich dem Kleriker.
Ja, ich bin schon sehr gespannt darauf. Der ist ja schon nochmal etwas besonders.
Exakt, das ist der letzte Zauberwirker innerhalb der Klassen und der funktioniert auch nochmal ein bisschen anders als der Zauberkundige und der Elf. Ja, dann sind wir fertig mit dieser Episode und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.
Ciao.
Tschüss. So, Intro und Outro stammen von dem Album The Spellbreaker EP. Das Stück heißt 100 Years in Helheim und die Band heißt Tritrachion oder Tritrachion. Ich bin nicht ganz sicher. Das Ganze steht unter Creative Commons 4.0 Lizenz und die Band ist auch bei Spotify zu finden oder ihr folgt einfach dem Link unter diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.